SRF 1.
Halb eins, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Griechenland hat eine Reform- und Sparliste vorgelegt. Wir fragen unseren Korrespondenten in Brüssel, reicht das? Dann:
Wir können jetzt nicht die griechische Bevölkerung im Stich lassen, weil es politische oder finanzielle Probleme gibt,
sagt man beim Schweizerischen Roten Kreuz und liefert Blutkonserven, auch wenn die Rechnungen unbezahlt bleiben. Die Personenfreizügigkeit führt auf dem Arbeitsmarkt zu Verlierern. Eine neue Studie zeigt, wer das ist. Und alles dreht sich bei Annemarie Wildeisen ums Kochen und Essen. Fast alles.
Wir reden relativ viel über Golf, weil die ganze Familie Golf spielen tut. Das ist auch etwas, das verbindet.
Wir besuchen die Köchin und Unternehmerin in unserer Sommerserie «Selbstgemacht» um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
In Griechenland haben sich die Parlamentsvertreter der Regierungspartei Syriza getroffen. Sie beraten die Sparvorschläge, welche die griechische Regierung kurz vor Ablauf der Frist bei den internationalen Geldgebern eingereicht hat. Noch heute soll das griechische Parlament über die Vorschläge befinden. Stimmt es zu, erteilt es der Regierung die Vollmacht, am Wochenende beim Gipfel in Brüssel eine Vereinbarung zu unterzeichnen. Jugendliche in der Schweiz kommen wieder leichter an Alkohol. Das zeigen die mehr als 5'000 Testkäufe vom letzten Jahr, wie die Eidgenössische Alkoholverwaltung mitteilt. Bei jedem dritten Testkauf konnten Minderjährige Bier, Wein oder Spirituosen erwerben. Das ist der höchste Wert seit 7 Jahren. Ein Grund dafür: die Testkäufe wurden dieses Mal vor allem abends durchgeführt. Je später am Tag, desto einfacher für die Testkäufer, Alkohol zu kaufen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Am Abend würden die Ausweise der Jugendlichen weniger oft kontrolliert. Besonders erfolgreich waren die Testkäufer in Bars und Getränkemärkten. Dort kam jeder Zweite an den Alkohol, in Tankstellenjobs jeder Sechste. In der Schweiz sollen Händler künftig genauer hinsehen, wenn sie bei einem Geschäft mehr als 100'000 Franken in bar annehmen. Sie müssten die Ausweise der Kunden prüfen und kopieren. Verdächtig erscheinende Geschäfte müssten bei einer entsprechenden Stelle gemeldet werden. Das sind neue Sorgfaltspflichten, die in der Geldwäschereiverordnung konkretisiert werden. Das Finanzdepartement hat heute die Anhörung dazu eröffnet. Der Bund will die Regeln an den internationalen Standard anpassen. Sie sollen ab 2016 gelten. Vor 4 Jahren stürzte im Berner Erlebnisbad Bern Aqua ein Teil der Decke ein. Nun ist der Deckenbauer verurteilt worden wegen fahrlässiger Gefährdung. Er habe die Regeln der Baukunde verletzt, heißt es im Urteil. Der Deckenbauer muss eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen leisten. Die kantonale Staatsanwaltschaft bestätigte einen Bericht der Berner Zeitung. Beim Unfall stürzte ein Teil der Decke 15 Meter in die Tiefe. 2 Menschen wurden dabei verletzt. In Bayern hat ein Mann am Morgen mindestens 2 Menschen getötet. Nach Angaben der Polizei erschoss er in Mittelfranken zunächst aus seinem Auto heraus eine Frau, kurze Zeit später auch noch einen Velofahrer. Außerdem sollen 2 weitere Männer beschossen oder zumindest bedroht worden sein. Die Polizei startete eine Großfahndung und warnte die Bevölkerung über die Medien. Kurze Zeit später konnte sie den mutmaßlichen Täter festnehmen. Bei einer Massenpanik in Bangladesch sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden laut lokalen Medien verletzt. Zur Panik war es am Tor einer Fabrik gekommen, als der Fabrikbesitzer kostenlos Kleidung an Arme verteilte. Das ist eine Tradition im Fastenmonat Ramadan. Gemäß einem Zeitungsbericht hatten sich in der Nacht rund 1'000 Menschen vor der Fabrik versammelt, um die Almosen zu empfangen. Tausende Touristen sitzen auf der indonesischen Insel Bali fest. Der Flughafen wurde wegen eines Vulkanausbruchs geschlossen. Über 300 Flüge wurden laut Angaben des Flughafensprechers abgesagt. Der Vulkan Raung spuckt seit Juni Rauch- und Aschewolken in die Luft. Nun hat es eine besonders starke Eruption gegeben. Die Asche könnte für Flugzeuge gefährlich sein, so die Behörden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch weitere Flughäfen in der Region geschlossen, so etwa auf der Nachbarinsel Lombok. zum Wetter. Überall gibt es viel Sonnenschein. Heute werden im Flachland mit Biese sommerliche 25 Grad erreicht. Morgen wird es dann heiß. Im Süden gibt es rund 30 Grad.
Steuererhöhungen, eine Rentenreform und Einsparungen beim Militär. Das sind die Eckpunkte im Reformpapier, das Griechenland den Geldgebern in der Nacht vorgelegt hat. Es sieht ganz so aus, als komme die griechische Regierung den Gläubigern jetzt doch entgegen. Oliver Washington in Brüssel, stimmt das?
Ja, das stimmt. Es gibt insbesondere bei den sensiblen Themen Mehrwertsteuer und Rentenreform nur noch einzelne kleine Differenzen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Bis heute haben die Inseln einen Rabatt bei der Mehrwertsteuer, damit will man den Tourismus fördern. Die Geldgeber wollen diesen Rabatt aufheben, die griechische Regierung wehrte sich bis anhin dagegen. Nun akzeptiert sie dies, sie sagt allerdings auch, sie möchte diesen Rabatt stufenweise abschaffen. Zuerst sollen lediglich die reichen Inseln darauf verzichten und die ärmeren erst in einem zweiten Schritt. Das ist also ein Beispiel für eine doch meines Erachtens eher kleine Differenz.
Bisher hat sich Griechenland mit Händen und Füßen gegen die Vorgaben der Geldgeber gestemmt, am Sonntag sogar mit einer Volksabstimmung. Worauf ist Griechenland denn nun aus?
Also meines Erachtens akzeptiert die griechische Regierung die alten Forderungen weitestgehend, und zwar aus zwei Gründen. Erstens möchte sie im Euro bleiben und sie hat realisiert, dass sie sich bewegen muss, weil eben die Gegenseite so hart ist. Und zweitens gibt sie sich wohl auch deshalb so willig, wenn ich dem so sagen darf, weil sie mehr Geld möchte als bis anhin diskutiert. Bis heute ging es um 15 Milliarden bis im November 2015. Doch nun möchte die griechische Regierung für die nächsten 3 Jahre 53 Milliarden. Das ist der große Unterschied. Und indem sie eben die alten Forderungen weitestgehend akzeptiert, versucht sie wohl bei der Geldfrage auch Goodwill zu schaffen.
In den vergangenen Wochen kam auch das Thema Schuldenschnitt aufs Tapet, das heißt die Forderung, die Gläubiger sollen auf die Rückzahlung von Schulden verzichten. Ist ein solcher Schuldenschnitt kein Thema mehr?
Er ist noch ein Thema, aber nur sehr dezent. Die griechische Regierung schreibt lediglich, sie würde es begrüßen, wenn Möglichkeiten für einen Schuldenschnitt sondiert werden könnten. Diese zurückhaltende Formulierung und dass eben die Regierung nun die alten Forderungen weitestgehend akzeptiert, das passt meines Erachtens zusammen, denn sie spielt damit den Ball ganz klar den Geldgebern zu.
Und wie groß ist die Chance, dass die Geldgeber diesen Ball aufnehmen?
Die Chance ist da. Der französische Präsident Hollande hat auch bereits reagiert. Er hat gesagt, die griechischen Vorschläge seien seriös und glaubwürdig. Er möchte ein Scheitern auch unbedingt verhindern und Hollande setzt damit Deutschland unter Druck. Ich habe noch keine Reaktion gesehen aus Deutschland, aber vor 3 Tagen noch hat die Kanzlerin eine sehr harte Haltung vertreten. Sie hat gesagt, weil Griechenland nun eben viel mehr Geld möchte und ein viel längeres Programm beantrage, müssten die griechischen Vorschläge eigentlich über die bisherigen Forderungen hinausgehen und zwar wesentlich darüber hinausgehen. Und trotzdem bin ich der Meinung, sollte Deutschland das griechische Angebot, das griechische Entgegenkommen, das nun auf dem Tisch liegt, noch immer zurückweisen, dann könnte man eben den Eindruck, dass es darum gehe, Griechenland abzustrafen. Dieser Eindruck wäre meines Erachtens nur schwer von der Hand zu weisen.
Nun sind also die Europartner am Zug. Welches ist die nächste Runde im Griechenland-Poker?
Also heute den ganzen Tag über evaluieren die Experten der 3 sogenannten Institutionen. Das sind die EU-Kommission, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank. Also diese 3 Institutionen evaluieren diesen Vorschlag. Das Resultat sollte noch heute vorliegen. Das wurde vorhin soeben kommuniziert. Und auf dieser Basis dann beraten morgen die Finanzminister und dann am Sonntag noch die Staats- und Regierungschefs.
Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war EU-Korrespondent Oliver Washington direkt aus Brüssel. Ja, und mit Griechenland geht es hier im Rendezvous auch gleich weiter. Griechischen Spitälern und Apotheken geht das Geld aus. In der Schweiz zeigt man sich solidarisch. Dann:
Ich bin nicht weniger leistungsfähig wie Junge. Ich bin vielleicht sogar leistungsfähiger aufgrund meines Wissens.
Mit 55 war dieser Informatiker weg vom Fenster, obwohl die IT-Branche Fachkräfte dringend sucht. Keineswegs ein Einzelfall. Und Freudengesang für eine gute Ernte. Ein einfaches Bewässerungssystem bewahrt die Menschen am Mount Kenya vor Hunger. Unser Afrika-Korrespondent erklärt, wie es geht und warum das Erfolgsmodell trotzdem nicht Schule macht. Griechenland sucht verzweifelt nach Wegen, um zu Geld zu kommen. Denn zurzeit ist es so knapp, dass sogar Spitäler und Apotheken Mühe haben, ihre Rechnungen zu bezahlen. Für Medikamente zum Beispiel oder Blutkonserven. Offene Forderungen türmen sich. Auch solche aus der Schweiz. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Rund 28'000 Blutbeutel im Wert von 5 Millionen Franken liefert das Schweizerische Rote Kreuz SRK dieses Jahr nach Griechenland. Und das, obwohl viele griechische Spitäler die Rechnung nicht mehr bezahlen, bestätigt Rudolf Schwabe, Direktor Blutspende beim SRK, ein Bericht der NZZ.
Wir haben vor wenigen Tagen beschlossen, dass wir vor allem auch aus humanitären Gründen diese Lieferungen im vollen Umfang weiterführen. Wir können jetzt nicht die griechische Bevölkerung im Stich lassen, weil es politische oder finanzielle Probleme gibt.
Ähnlich tönt es bei den Pharmafirmen Roche und Novartis. Sie exportieren jedes Jahr für Hunderte von Millionen Franken Medikamente nach Griechenland. Diese Lieferungen gehen vorerst weiter, auch wenn die Kunden kaum mehr bezahlen, sagt Roche-Mediensprecher Nicolas Duno.
Die Außenstände nehmen natürlich gegenwärtig aufgrund der angespannten finanziellen Situation zu. Wir arbeiten zum Teil mit Vorauskasse, zum Teil auf Rechnung.
161 Millionen Franken betrugen die offenen Rechnungen alleine bei Roche Ende des letzten Jahres. Ganz ähnlich sieht es beim Konkurrenten Novartis aus. Trotzdem liefert auch dieser weiter nach Griechenland. Ob die Pharmafirmen und auch das SRK ihr Geld je wiederbekommen werden, ist unsicher. Vieles davon sei wohl verloren, sagt SRK-Direktor Schwabe.
Es wäre blauäugig, allzu optimistisch zu sein. Allerdings ist im Moment die Lage noch so unklar, auch mit den finanziellen Hilfen der EU, sodass wir heute keine Prognose wagen.
Bei Roche beobachtet man die Situation in Griechenland genau, sagt Mediensprecher Duno.
Ich denke, wir müssen abwarten, wie die Entwicklungen der nächsten Tage aussehen werden. Und dann werden wir uns laufend der Situation anpassen.
Eines ist für Roche und Novartis aber klar. Man will für die Patienten den Zugang zu wichtigen und unter Umständen lebensrettenden Medikamenten sicherstellen. Ob das im Extremfall gar humanitäre Gratislieferungen sein könnten, dazu habe man sich noch keine Gedanken gemacht.
Wegen der Personenfreizügigkeit senken die Löhne, die Arbeitslosigkeit nehme zu, sagen Kritiker. Dieser Vorwurf stimme nicht, hieß es lange Zeit in Studien. Zuletzt allerdings hat das Staatssekretariat für Wirtschaft speziell auf Lohndruck in den Grenzregionen hingewiesen. Wer genau die Verlierer sind, zeigt nun eine neue Studie. Gaudenz Wacker.
Andreas Bärli forscht an der KOV-Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Seine neue Studie hat er diese Woche in einer Fachzeitschrift publiziert. Dabei hat er die Verlierer der Personenfreizügigkeit identifiziert.
Das sind vor allem ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in mittlerem Alter mit einem Lehrabschluss. Die wurden ersetzt durch Immigranten, die neu hereingekommen sind und vielleicht eben einen besseren Abschluss hatten als die Einheimischen. Und Firmen haben es attraktiv gefunden, diese entweder früh zu pensionieren oder die Verträge nach der Rezession nicht mehr zu verlängern.
Betroffen sind also vor allem Schweizer Arbeitnehmende ab 50, mit einer Berufslehre, aber ohne Weiterbildung, zum Beispiel ohne eine höhere Berufsbildung. Solche Verdrängungseffekte sind allerdings schwierig nachzuweisen, denn schließlich beeinflusst nicht nur die Zuwanderung allein den Arbeitsmarkt, es spielen auch andere Faktoren, zum Beispiel die Konjunktur. Zahlreiche Studien zum selben Thema gelangen daher immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zuletzt hielt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in seinem jüngsten Bericht zum Thema fest, die Zuwanderung beeinflusse Löhne, Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit in der Schweiz insgesamt kaum. Schwierigkeiten zeigten sich allerdings im Tessin. Demgegenüber sagt der Ökonom Andreas Bärli, neu an seiner Arbeit sei sein Ansatz. Er verglich Schweizer Grenzregionen mit Regionen im Inneren der Schweiz. Denn diese beiden Gebiete liberalisierten ihre Arbeitsmärkte zwischen 2004 und 2007 unterschiedlich schnell. In den Grenzregionen hatten Grenzgänger ab 2004 freien Zugang zum Arbeitsmarkt, im Inneren der Schweiz hingegen erst ab 2007. Andreas Bärli sagt, so könne man vergleichen.
wie diese Liberalisierung im Zuge der Personenfreizügigkeit sich auf die Immigration ausgewirkt hat und wie das sich dann konsequenterweise auf die Lohn- und Arbeitsstundenentwicklung der Schweizer Erwerbstätigen ausgewirkt hat.
Dabei hat der Ökonom allerdings nicht nur Verlierer entdeckt. Profitiert von der Personenfreizügigkeit hätten Schweizer Arbeitnehmende mit einem Uniabschluss oder einer höheren Berufsbildung.
Das Interessante ist, dass wir finden, dass gut Ausgebildete die Möglichkeit gefunden haben, in höhere Berufsgruppen aufzusteigen, in höhere Managementpositionen, und dass das erklärt, weshalb ihre Löhne sogar gestiegen sind mit der Immigration und nicht gesunken.
Die Personenfreizügigkeit teilt die Schweizer Arbeitnehmenden so gesehen in zwei Lager, in Gewinner und Verlierer.
Gaudenz Wacker. Auf Arbeitssuche sind in der Schweiz überraschenderweise viele ältere IT-Fachleute. Und das, obwohl Unternehmen lauthals klagen, hierzulande würden sie nicht genügend Computerspezialisten finden. Wenn ein Informatiker über 45 ist und eine neue Stelle sucht, beginnt der Bewerbungsmarathon. Barbara Wittmer.
Mit 55 hat er seine Stelle als Informatiker verloren. Eine Frühpensionierungswelle hatte ihn erfasst. Die Computerfirma, für die er damals tätig war, trennte sich von allen, die 55 und älter waren. Mittlerweile ist er 60 und hat mehr als 3000 Bewerbungen verschickt. Erfolglos.
In diesen 5 Jahren habe ich 4 Vorstellungsgespräche gehabt. Wo dann einfach wieder gesagt wurde, ja, es tut uns wirklich leid, wir hätten zwar, aber Sie haben jetzt schon 3 Jahre Unterbruch, wir wissen nicht, ob wir dieses Risiko eingehen wollen. Und somit war der Fall bereits schon wieder erledigt.
Aber Max Koller gibt nicht auf. Wacher Blick, fester Händedruck, gepflegte Erscheinung. Der 60-Jährige wirkt keineswegs geknickt.
Ich sage ganz klar, ich bin nicht weniger leistungsfähig wie Junge. Ich bin vielleicht sogar leistungsfähig. Aufgrund meines Wissens kann ich schneller reagieren. Ich sehe die Zusammenhänge viel schneller.
Aber auf dem Arbeitsmarkt war er nicht mehr gefragt. Trotz regelmäßiger Weiterbildung und anerkanntem Zertifikat, das ihn als Computerspezialist auszeichnet, der Maschinen, Zubehör und Programme organisieren kann. Aber ihm fehlt ein Fachhochschulabschluss.
Wenn Sie das nicht vorweisen können, haben Sie praktisch keine Chance mehr. Da nützen Ihnen 30, 40 Jahre Erfahrung gar nichts mehr.
Andreas Kählin, Geschäftsführer des Branchenverbandes ICT Switzerland, widerspricht.
Wir stellen keine systematische Altersdiskriminierung fest im Berufsfeld der Informatik.
Wissen und Erfahrung der Älteren zählten immer noch und würden geschätzt. Trotzdem sieht auch der Branchenverband Handlungsbedarf. Denn die Statistik zeigt, ältere Computerfachleute sind tatsächlich häufiger arbeitslos als jüngere. Wegen höheren Pensionskassenbeiträgen beispielsweise kosten sie rund 10% mehr. Zudem sind ihre Zertifikate und Abschlüsse nicht immer auf dem neuesten Stand. Sie brauchen deshalb Weiterbildungsmaßnahmen. Zusammen mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich untersucht der Branchenverband solche Probleme und mögliche Lösungen.
Es gibt verschiedene Wege, die wir dran sind auszuloten, wo wir auch entsprechend vielleicht Stiftungsgeld und so weiter mobilisieren können, solche Maßnahmen zu realisieren.
Max Koller kann nicht warten. Er ist inzwischen ausgesteuert, hat seine Ersparnisse aufgebraucht und ist vom Sozialamt abhängig. Aber er gibt nicht auf. So hat er sich der Selbsthilfeorganisation 50 Plus Out in Work angeschlossen und kämpft dort auf politischer Ebene für ältere Arbeitslose. Und er bewirbt sich unverdrossen weiter. Nun kann er endlich einen Erfolg verbuchen. Er hat eine Praktikumsstelle ergattert. Für 3'000 Franken pro Monat kann er 3 Monate sein Können unter Beweis stellen und auffrischen.
Mein Gefühl ist Freude. Und auch die Jungen, die haben kein Problem mit mir. Und das wurde mir auch so bestätigt.
Endlich ein Lichtblick. Jetzt hat er eine der 5'000 offenen Informatikstellen, die es hierzulande gibt, in Aussicht. Er ist zuversichtlich, dass es klappen wird. Am Lohn jedenfalls sollte es nicht scheitern. Früher verdiente er 10'000 Franken und mehr pro Monat. Längst wäre er mit deutlich weniger zufrieden.
Zum Jahrtausendwechsel hatte sich die UNO große Ziele gesetzt. Bis im Jahr 2015 sollen zum Beispiel alle Menschen der Welt genug zu essen haben. Jetzt haben wir 2015 und müssen ernüchtert feststellen, das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Immer wieder kommt es in Afrika zu Hungerkrisen. Einfache Lösungen gibt es offenbar nicht. Doch gelegentlich reichen kleine Maßnahmen, damit viele Zugang zu Nahrungsmitteln erhalten. Das zeigt das Beispiel am Mount Kenya im Zentrum Kenias. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser hat sich das Projekt angeschaut.
Kerogeki am nördlichen Hang des Mount Kenya, 1800 Meter über Meer. Ein kleines Dorf, 200 Kilometer von Nairobi entfernt. Es weht eine kühle Brise. Auf einer Wiese weiden Ziegen, daneben die Gemüseplantage von Nashan Manyara. Stolz zeigt er uns, was er auf 2 Hektaren alles anbaut.
Hauptprodukt sind die Bananen, dann Süßkartoffeln, Popo, dort Butternüsse und Mais und beim Haus Bohnen, Tsukumawiki, Paprika, Erdnüsse und Feuerwurzeln, die wir auch selber essen.
Unweit von Nashan Manyaras Acker entfernt, sitzen Frauen unter dem Baum und singen. Die lokalen Bauern haben hier ihren Sammelplatz. Die Frauen feiern die gute Ernte. Isaac Chiome, Chef der lokalen Bauernkooperative, ist nicht nur stolz auf die Ernte, sondern auch dankbar. Denn es war nicht immer so. Bis vor kurzem kämpften die Bauern mit den Folgen des Klimawandels.
Die Folgen des Klimawandels bemerkten wir, als die früher so verlässlichen Regenzeiten nur noch unregelmäßig kamen. Wir hatten immer weniger Wasser. Die Dürre- und Hitzeperioden wurden dagegen immer länger.
Die Bauern konnten Aussaat und Ernte nicht mehr zuverlässig planen. Trotz fruchtbaren Böden kam es immer öfter zu erheblichen Ernteausfällen. Die bedrohliche Situation konnte abgewendet werden, als man realisierte, dass man am Mount Kenya auf einem riesigen natürlichen Wasserreservoir lebt. Mit Unterstützung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wurde das Wasser am Berg gefasst, kanalisiert und in ein einfaches Bewässerungssystem geleitet. Die Sprühanlagen haben das Leben von 30.000 Personen, welche rund um Kerogeki von der Landwirtschaft leben, nachhaltig verändert.
Wenn es regnet, sind wir froh, aber wir sind nicht mehr alleine auf ihn angewiesen. Wir können das ganze Jahr hindurch bewässern und das ist ein Marktvorteil. Wir ernten unterdessen 3-mal pro Jahr und können auch dann liefern, wenn die anderen noch auf Regen warten.
Doch die beste Ernte nützt nichts, wenn sie auf dem Weg zu den Konsumenten verfault. Während den Regenzeiten kommt es hier regelmäßig zu Überflutungen. Der Mount Kenya war einmal ein Vulkan. Die Erde ist reich an Asche. Böden und Wege würden deshalb vom Regen einfach weggeschwemmt, erzählt Isaac Krekramana, der als Teebauer eine besonders sensible Pflanze kultiviert.
Now, when it rains, it is very difficult to reach to wherever you want to go because the road is extremely bad because of rains.
Wenn es regnet, ist es extrem schwierig, mit der Ernte überhaupt in die nächste Stadt zu gelangen. Die Lastwagen stecken zum Teil bis zur Achse im Schlamm und bis unsere Ware zur Sammelstelle kommt, sind die Teeblätter längst kaputt. So zu Geschäften ist fast unmöglich. Wenn aber die neue Straße bald einmal fertig ist, wird das für uns Bauern ein großer Gewinn sein.
Die asphaltierte Straße mit Wassergräben, auf die der Teefarmer und seine Kollegen seit Jahren warten, wird bald beendet sein. Sie wird den Weg in die nächste Stadt von 2 Stunden auf 20 Minuten verkürzen. Bewässerung und gute Straßen, diese Rechnung scheint am Mount Kenya aufzugehen. Krekramanas Einkommen beispielsweise hat sich massiv verbessert. Er verdient heute fast 4-mal mehr als früher, rund 165 Franken pro Monat, mehr als ein Polizist oder ein Primarlehrer. Er kann damit seine Kinder auf eine bessere Schule schicken und hat sich kürzlich ein Motorrad gekauft. mehr Wohlstand in der Region verhindert, dass noch mehr Menschen in die Slums der großen Städte abwandern. Und wenn mehr Früchte und Gemüse auf den Markt kommen, wird die Nahrungsversorgung im ganzen Land gesteigert.
Am Mount Kenya hat man das Problem der Dürre also mit einem einfachen Bewässerungssystem gelöst. Ich habe Patrick Wülser gefragt, wäre das auch eine Lösung für andere Regionen in Kenia?
In Kenia finden wir verschiedene Landschaften. Also der Mount Kenya ist ein spezielles Modell, also ein Berg, ein Wasserreservoir, wir haben es gehört. Wir haben ähnliche Verhältnisse am Kilimanjaro auf der Seite von Kenia, aber auch Tansania. Dort ist es saftig und grün, aber Kenia besteht aus 80% aus Halbwüsten, Wüsten, und dort ist das nicht mehr möglich. Man hat dort Bohrlöcher, man findet Wasser, aber das ist dann nur für den Grundbedarf der Bevölkerung. Aber Afrika ist nicht eine homogene Landschaft aus eben Wüsten und Dürren, sondern es gibt sehr saftige, hügelige Regionen. Im Ostkongo finden wir das, in Ruanda, in Burundi. Wir haben dort eine Hügellandschaft, die ist so saftig und grün wie im Emmental. Und dort wird auch bewässert, aber solche Bewässerungssysteme, das braucht Geld, das sind große Investitionen und dieses Geld ist oft nicht vorhanden.
Bewässerung ist das eine, es braucht aber, wie wir gehört haben, auch gute Straßen, um die Ernte in die Städte zu bringen. Wird auch andernorts genügend in Verkehrswege investiert?
Nein, es fehlt in Afrika oft an Verkehrswegen. Der Straßenbau in Afrika ist aufwendig. Also wir haben es gehört, wir haben andere Böden rund um den Mount Kenya, Asche, es gibt heftige Regenfälle, die Böden werden weggeschwemmt, riesige Wassermengen kommen da vom Himmel. Und Straßenbau ist immer verbunden mit Drainage. Also es braucht Wasserkanäle, es braucht Kanäle unter den Straßen, die das Wasser wegführen, damit die Straße nicht regelmäßig weggeschwemmt wird. Diese Straßen werden oft auch in Gebieten gebaut, in Halbwüsten, fernab von den großen Städten. Das ist auch wieder mit Investitionen verbunden, muss oft vom Ausland unterstützt werden. Und da gibt es noch viel Nachholbedarf.
Ihr Beitrag zeigt auch, dass dank einzelner fruchtbarer Regionen die Nahrungsversorgung im ganzen Land nachhaltig verbessert werden könnte. Warum sterben trotzdem noch jedes Jahr Menschen wegen der Dürre?
Es ist ja nicht so, dass es keine Nahrungsmittel gibt in Afrika, aber sie können nicht verteilt werden. Also das eine Problem haben wir erwähnt, das sind die Straßen, die Verteilung. Aber Dürren kommen nicht aus heiterem Himmel. Sie gehören in Afrika dazu wie die Jahreszeiten. Man könnte eben Vorräte anlegen, man könnte einen Notfallplan haben, wie man die Bevölkerung dann versorgt, die Lagerhäuser füllen. Man könnte rechtzeitig Bohrlöcher anlegen, Dämme bauen, und das wird häufig nicht gemacht. Und das ist auch ein Versagen der Politik. Häufig leben in solchen Dürregebieten, Trockengebieten, kleine Bevölkerungsgruppen, Nomaden, die für die Politiker, für die Wahlen auch nicht wichtig sind. Sie werden vernachlässigt und im schlimmsten Fall verschwindet sogar das Geld, das vorhanden war, um eben die Dürre zu bekämpfen. Vor 2 Jahren hatten wir hier in Kenia einen Skandal, dass die Wasserministerin einige Millionen Dollar, die geplant waren für Bohrlöcher, in der eigenen Familie verschwinden ließ.
Nun gibt es noch einen anderen Punkt. Die kenianische Bevölkerung ernährt sich zu einem großen Teil von Mais, ein Getreide, das sehr anfällig ist auf Wassermangel. Wäre es ein Thema, die Landwirtschaft auf andere Pflanzenarten umzustellen?
Mais ist in Kenia das Hauptnahrungsmittel. Es ist eine Importpflanze. Mais wird hier als Brei gegessen. Auf Kiswahili nennt man diesen Brei Ugali. Das ist eine lange Tradition. Man ernährt sich einfach so. Das gehört hier dazu, wie die Rösti im Emmental auf den Frühstückstisch. Und eine solche Tradition zu ändern, das braucht Zeit. Ursprünglich wird hier Hirse gegessen in Ostafrika, das ist in Äthiopien, im Südsudan, im Sudan immer noch so. Aber eine solche Umstellung, da muss man eben Traditionen, Gewohnheiten ändern, aber man kann durchaus erfolgreich sein. Es gibt ein Beispiel aus der Viehwirtschaft. Man hat gemerkt im Norden von Kenia, dass Kühe eben auch nicht resistent sind während der Trockenzeit, dass die eben regelmäßig Wasser brauchen, dass Kamele geeigneter wären. Die DEZA hat ein solches Projekt lanciert gegen große Widerstände. Aber heute unterdessen ist es so, dass Kamelhirten im Norden Kenias ein größeres Prestige haben als Viehhirten, als Kuhhirten. Also es ist möglich, solche Traditionen zu ändern.
Sagt Patrick Wülser, unser Korrespondent in Nairobi. Es ist eins. Im ersten und vierten besuchen wir gleich zum fünften und letzten Mal diese Woche die Köchin und Unternehmerin Annemarie Wildeisen. Sie erzählt, was sie außer Essen und Kochen sonst noch begeistert. In unserer Sommerserie Selbstgemacht nach den Schlagzeilen mit Miriam Knecht.
In Griechenland beraten die Parlamentsvertreter der linken Syriza die Sparvorschläge der Regierung. Noch heute soll das griechische Parlament über sie abstimmen. Auch die internationalen Geldgeber beraten die Vorschläge heute in einer Telefonkonferenz. Jugendliche in der Schweiz kommen wieder leichter an Alkohol. Das zeigen die Testkäufe vom letzten Jahr. Jeder dritte minderjährige Testkäufer erhielt Bier, Wein oder Schnaps, vor allem wenn er abends unterwegs war. Das sind so viele wie seit 7 Jahren nicht mehr. Tausende Touristen sitzen auf der indonesischen Insel Bali fest. Der Flughafen wurde wegen eines Vulkanausbruchs geschlossen. Über 300 Flüge wurden abgesagt. Der Vulkan Raung auf Java spuckt seit Juni Rauch- und Aschewolken in die Luft.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.